Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Sprecher auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder ein unglaublich spannendes Interview. Zumindest glaube ich, dass es unglaublich spannend wird. Wir haben einen unglaublich spannenden Gast hier in unserer illustren Runde. Bevor wir allerdings unseren Gast begrüßen, bin ich wie immer so ein klitzekleines bisschen unhöflich und grüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter hier an meiner virtuellen Seite. Wie immer, hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, sehr gut, danke. Hallo Marc, hallo Tobias. Ja, unser heutiger Gast ist der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg, den wir schon mal hier begrüßen durften, als wir mit ihm über seinen Werdegang gesprochen haben. Video wird verlinkt. Heute wird er uns in einer super Sonderspezialausgabe unserer Anekdotenreihe von den ersten 100 Tagen DSK-Vorsitz berichten. Wir sind schon sehr gespannt, welche Themen er so mitgebracht hat. Der ohne lange weitere Vorrede, herzlich willkommen, Dr. Tobias Keber.
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich wieder hier sein kann.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten das ja mal so ein bisschen unter dem Motto gesetzt. Was passiert denn so in den ersten 100 Tagen, wenn man DSK-Vorsitzender ist? Das bist du jetzt seit etwa 100 Tagen. Aber ich würde in der Tat mal so ganz kurz bei den Basics anfangen. Vielleicht langweilen wir den einen oder anderen damit auch. Aber grundsätzlich erstmal, was ist denn überhaupt die DSK? Welche Aufgabe übernimmt sie? Wo finde ich sie eigentlich im Gesetzestext?
Ja, die Datenschutzkonferenz ist zunächst mal ein Abstimmungsgremium. Wir haben ja in Deutschland, in einem föderalen Staat, die Situation, dass wir, jetzt mal sehr stark vereinfacht, unterschiedliche Zuständigkeiten haben, was den Datenschutz angeht. Einmal für öffentliche Stellen. Unsere Verfassung denkt ja insoweit zunächst mal im Grundsatz bei den Ländern und in Ausnahmesituationen, die dann auch unsere Verfassung ausbuchstabiert, auch Zuständigkeiten beim Bund. Und wenn wir also hier die Situation haben, dass wir den Bereich, öffentlichen Bereich, Datenschutz bei der Polizei, bei der Bildung, dann sind das also die Länder. Die Länder, die das auch zu beaufsichtigen haben, führt dann also letztlich dazu, dass man bei 16 Bundesländern 16 Akteure hätte. Ich sage hätte, weil es tatsächlich 17 sind, also auf Landesebene. Warum ist das so? Weil Bayern 2 Behörden hat. Die haben eine Aufteilung vorgenommen zwischen dem Bereich der Wirtschaft, also den nicht öffentlichen Stellen und den öffentlichen Stellen. Das ist also einmal bei LDA, Michael Will, und bei LFD, Thomas Petri. Ja, da kommen wir also auf 17 Landesdatenschützer, und dann gibt es eben noch eine Bundesdatenschützerin, die sich dann zum Beispiel zum Datenschutz beim BKA zum Beispiel und auch in einem Bereich, wo auch die Verfassung sagt, naja, das ist eine Bundessache, Telekommunikationsbereich zum Beispiel, um diese Sachen kümmert. So, jetzt gibt es also viele Akteure, die sich über das Gleiche unterhalten, über den Datenschutz, der ja durch die DSGVO unionsrechtlich ausbuchstabiert ist. Und damit das bei dem Vollzug funktioniert, muss man sich zusammensetzen an einem großen Tisch. Und das ist im Grunde genommen, das ist die Datenschutzkonferenz. Und tatsächlich mit diesem Tisch, also es gibt jetzt unterschiedliche Formate, wie also diese verschiedenen Behörden miteinander ja kommunizieren und kooperieren. Es gibt einmal die Datenschutzkonferenz als Präsenzsitzung, die wird dann auch durchnummeriert. Also in diesem Jahr findet statt die 111. Datenschutzkonferenz und die 112. Datenschutzkonferenz, die 111. in Stuttgart und die 112. in Bad Herrenalb. Und da wird über ganz viele Punkte gesprochen. Gibt es dann eine Tagesordnung, die wird vorher auch abgestimmt. Mit der Tagesordnung werden auch Dokumente verschickt. Diese Dokumente, das können Entschließungen, Beschlüsse, Orientierungshilfen, da sagen wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen näher was dazu, was das eigentlich sein kann. Und das wird dann beschlossen. Da gibt es dann auch Mehrheitsprinzip, wie das genau funktioniert mit den Stimmen. Das steht alles in der Geschäftsordnung drin. Also kurz gesagt, die Datenschutzkonferenz ist das Abstimmungsgremium, das wir hier haben, das ja einmal in Präsenz, das vielleicht noch auch ein ganz wichtiger Punkt, was auch viele Zuhörende vielleicht so nicht wissen, weil es auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer bekannt ist, wo man ja manchmal hört, ach, die sind sich furchtbar uneinig und der Vollzug ist in Niedersachsen ganz anders als in Baden-Württemberg. Da sind dann zum Teil auch einige Narrative dabei. Aber wir, also die Leitungsebene, trifft sich jeden Montag in der Videokonferenz. Das läuft durchs ganze Jahr, immer eine Stunde. Und da werden die Dinge besprochen, die, ja, ich sag mal, grenzüberschreitenden Bezug, also deutschlandweit grenzüberschreitend, nach Europa gucken wir auch noch, vielleicht auch nachher dazu mehr. Aber das ist jetzt mal stark vereinfacht, die Datenschutzkonferenz.
Und David, ganz kurz, du sagtest, ihr seid quasi zu 18. Warum nicht zu 45? Also ihr habt quasi die Spezialaufsichten für die Kirchen oder für den Rundfunkrat etc., die habt ihr nicht mit dabei.
Good point. Da gibt es einen eigenständigen Austausch, der übrigens zum Beispiel morgen stattfindet. Morgen hier bei uns in der Behörde. Das heißt, der Bereich, wir vereinfachen es mal, Rundfunk, Medien plus Kirchen, ist ja aufsichtsrechtlich eigenständig ausbuchstabiert. Und auch da gibt es eine eigenständige Schnittstelle, die zum Beispiel dann morgen tagt. Die aber auch ganz ähnlich funktioniert. Also auch, es gibt auch eine Tagesordnung, die vorher angemeldet wird mit Vorfristen und so weiter. Da wird auch ein Protokoll erstellt und so weiter.
Okay, also
nur die Personen sind ein bisschen anders. Mit denen stehen wir auch im Austausch.
Okay. Aber hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge, weil ich bin ja kein Jurist und ich habe es mir jetzt auch im Vorfeld nicht so genau angeguckt. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist die DSK ein informeller Zusammenschluss von euch allen. Das steht ja nirgendwo im Gesetz, dass eine DSK eingesetzt wird und verfassungsrechtliche Aufgaben übernimmt oder so etwas. Sondern ihr habt euch selber dazu entschlossen, oder?
Ja, also man müsste das tatsächlich wenn man es weiter ausbuchstabieren wollen würde, und da wäre zumindest mal ein Aspekt, der mir auch am Herzen liegen würde, also da spüre ich den Schmerz auch vor allem als Vorsitz, eine eigene Geschäftsstelle. Also das heißt also, dass gewisse organisatorische Fragen durchlaufen und nicht. Momentan ist es ja so, der Vorsitz wechselt jedes Jahr. Und was da alles zu organisieren ist, muss im Prinzip jedes Jahr neu erlernt werden. Ich weiß, das ist bei Ministerpräsidentenkonferenzen zum Teil auch so, aber da gibt es zum Teil eigene Geschäftsstellen, die Arbeit dann ein bisschen vereinfachen. Und da müsste man einiges noch viel mehr ausbuchstabieren, auch gesetzlich ausbuchstabieren. Das führt dann aber zu spannenden Fragen. Wo schreibe ich es denn hin? Wo schreibe ich es denn rein? In ein Bundesgesetz, das auch entsprechenden Kompetenzen folgt und auch nur denen folgen kann. Und wenn ich da etwas mischen möchte zwischen Bundes- und Landeskompetenzen, kriegen Verfassungsrechtler dann auch zum Teil so ein bisschen die Nackenhaare, ne? Mischverwaltung, das geht ja alles nicht. Muss man das dann in einen Staatsvertrag schreiben? Auch sowas haben wir zum Beispiel im Medienbereich, da haben wir dann einen Staatsvertrag. Da könnte man auch ganz viel machen. Da gibt es dann immer das Gegenargument, ja, das ist aber so schwerfällig, aber wäre vielleicht durchaus für das ein oder andere eine gute Idee, es noch mehr zu institutionalisieren. Auf der anderen Seite, so wie wir es machen momentan, funktioniert es eigentlich ganz gut.
Okay. Wenn man jetzt auf eure Webseite geht, also nicht auf die Webseite der baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten, also du hast ja heute zwei Hüte auf, sondern auf die Webseite der Datenschutzkonferenz geht und man schaut sich dort die Infothek an, dann gibt es Kurzpapiere, Entschließungen, Beschlüsse, Orientierungshilfen und auch noch Anwendungshinweise. Protokolle lassen wir mal ganz kurz außen vor. Was ist denn jetzt was?
Ja, also hilft wirklich, sich so ein bisschen die Geschäftsordnung anzugucken, wird da drin tatsächlich ausbuchstabiert. Ja, und da heißt es unter Römisch 3 Aufgaben der Datenschutzkonferenz. Die DSK fördert den Datenschutz, verständigt sich. So, und jetzt geht's gleich los. Wie verständigen die sich im Grunde genommen? Durch bestimmte Mechanismen, Entschließungen, Beschlüsse, Orientierungshilfen. So, und das wird dann auch erklärt und ausdifferenziert. Entschließungen sind öffentliche Stellungnahmen zu datenschutzpolitischen Fragen. So, also das heißt also, wenn momentan datenschutzpolitisch etwas diskutiert wird, Dinge wie Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle oder ähnliches, also es wabert eine datenpolitische Debatte, dann kann die DSK dazu Position beziehen und dann steht da oben drüber in der Überschrift, das ist sozusagen das Format, das Tool, Entschließung. Beschluss dagegen, Beschlüsse sind Positionen, die die Auslegung datenschutzrechtlicher Regelungen betreffen. Ja. Wenn ich also sage, naja, also ein personenbezogenes Datum im Sinne des Artikel 4 ist 1., 2., 3., 4., 5., Auftragsdatenverarbeitung ist und so weiter. Ne? Dass ich also sage, ich gucke mir eine Vorschrift zum Beispiel der DSGVO näher an und konkretisiere so ein bisschen, was darunter wohl zu verstehen ist. Orientierungshilfen und Standardisierungen sind fachliche Anwendungshilfen für verantwortliche Auftragsverarbeiter, Herstellerinnen und die Öffentlichkeit. Beispiel: Wir haben ja zu künstlicher Intelligenz erstmal allgemein und dann vor allem zu einem einer bestimmten Form ihrer Anwendung, nämlich Retrieval Augmented Generation. Dazu haben wir Papiere gemacht, in denen ja so ein bisschen erklärt wird, wie könnte man es denn machen und welche Bedeutung hat das, welche Folgen? Also das sind diese Orientierungshilfen, die also wirklich für, ich sag mal, Endanwender schon einen gewissen Mehrwert bieten. Diese Dinger heißen dann eben Orientierungshilfen. Ne, dann gibt es noch Stellungnahmen in gerichtlichen Verfahren. Auch das passiert ja, wenn zum Beispiel, ich nehme das jetzt mal völlig aus der Luft, ein Bundesverfassungsgericht sich Gedanken dazu macht, wie eine verfahrensübergreifende Analyse von bestimmten polizeilichen Daten aussehen kann, dann könnte es sein, dass das Bundesverfassungsgericht auch fragt, Mensch, wie sehen das denn die Datenschützer? Und sowas wäre dann zum Beispiel eine Stellungnahme. Ne? Das heißt also, diese verschiedenen Papiere, die haben alle verschiedene Namen, je nachdem, welchen Zweck und auch welches Publikum und welchen Adressatenkreis sie haben. Mhm. Und das wird ausbuchstabiert und deswegen findet sich das auch auf der Webseite so ausdifferenziert.
Okay, habe ich jetzt, glaube ich, auch als Nicht-Jurist einigermaßen verstanden, was damit gemeint ist und natürlich auch, wo die Reise hingeht, je nachdem, was ich mir gerade anschaue.
Kurzer Verbesserungsvorschlag vielleicht für die Webseite. Diese Erklärungen, die du gerade gebracht hast, die wären natürlich super, wenn die in den jeweiligen Rubriken so als Überschrift so ein bisschen wäre, damit nicht jeder die Geschäftsordnung wälzen muss oder überhaupt mal auf die Idee kommen muss, in die Geschäftsordnung reinzugucken. Nur als kleiner Tipp. Fände ich persönlich super.
Nee, das ist tatsächlich, das nehme ich nicht nur mit, sondern das ist auch was wir diskutieren. Also die Webseite ist jetzt, ich sag mal, für Fachleute, die finden direkt das, was sie haben wollen. Ja. Ist auch alles ganz fein. Nur wenn man sagt, man möchte den Datenschutz und das, was die Behörden tun, ein bisschen mehr erklären, da, glaube ich, gibt es schon Punkte, wo man auch diese Webseite ein bisschen moderner und erklärender sich vorstellen könnte. Das ist ein guter Punkt.
Weil man natürlich, ich sag mal, als Behörde oder als Unternehmen, wo ich jetzt, wenn ich ein paar Anwendungshinweise, Orientierungshilfen, was auch immer suche, dann bin ich natürlich ganz gut beraten, auch bei der DSK zu gucken, weil da habe ich ja Stellungnahmen, die ja insgesamt unter den 18 Behörden abgestimmt sind. Das heißt, ich muss eben nicht alle 18 Websites besuchen und mir das zusammensuchen, sondern ihr habt ja schon drüber gesprochen und euch abgestimmt. Insofern ist natürlich das DSK-Papier dazu dann für mich praxisrelevant oder gut in der Praxis, auch wenn es in Anführungsstrichen ja nur eine Rechtsmeinung erstmal ist, aber es ist natürlich eine, die unter 18 Behörden abgestimmt ist.
Ja.
Und dann wäre es natürlich wirklich super, das ist jetzt keine Kritik an dir oder sowas, sondern aber das ist natürlich, wäre es wirklich super, wenn die Webseite noch ein bisschen anwendungsfreundlicher in der Tat wäre und wir uns noch besser finden. Ja.
Okay, jetzt hast du es gerade schon gesagt, jetzt ist man für 12 Monate Vorsitzender DSK und das rotiert wahrscheinlich durch die 18 beteiligten Behörden. Ich weiß nicht, ob der Bundesdatenschutzbehörde
rotiert, wobei es rotiert 18 nicht ganz richtig, weil Bayern ist in einem Jahr. Also die müssen sich sozusagen dann auf ein halbes Jahr oder wie auch immer, sie machen beides zusammen. Aber genau.
Okay. Gut, aber jetzt stelle ich mir so ein bisschen, also jetzt ist man ja für eine gewisse Zeit, ist man jetzt ja als Landesdatenschutzbeauftragter gewählt. Und jetzt ist es ja quasi zufällig in deiner Amtszeit erstmal gefallen, dass du jetzt Vorsitzender der DSK bist. Frohlockt man, wenn man weiß, dass man das in seiner Amtszeit hat, oder denkt man, boah, der Kelch hätte auch an mir vorbeigehen können?
Ja und nein. Also tatsächlich ist es so, ich mache es ganz theoretisch, also es ist denkbar, dass man ohne einen Vorsitz seine Amtszeit beendet. Mhm. Das ist gut denkbar. Das hat mich jetzt nicht ereilt. Ich habe einmal den Vorsitz in der DSK, übrigens dann auch in der IFK, den habe ich dann 28, also bei der Informationsfreiheit, also der weitere Hut, auch da gibt es ein Pendant zur DSK, da heißt es IFK, auch da braucht man einen Vorsitz. Das werde ich dann auch noch erleben, wenn ich es erlebe. Und ja, das heißt, was heißt frohlocken? Also es ist schon eine Herausforderung, das muss man schon sagen.
Zusatzaufwand
einfach, ne? Es ist erheblicher Zusatzaufwand, und da muss ich sagen, und das ist, muss man vielleicht auch mal unterstreichen, und das spricht eben auch wieder sehr stark für eine Geschäftsstelle. Baden-Württemberg ist jetzt zwar nicht königlich ausgestattet, aber auch nicht schlecht ausgestattet. Und wir können das stemmen. Wir haben eine sehr gut funktionierende Stabsstelle, die auch hervorragend nach Brüssel verdrahtet ist. Mhm. Von daher bekommen wir das hin, mit allen Herausforderungen, aber wir bekommen das hin.
Schöne Grüße an Kai Zenner an dieser Stelle.
Ja, genau. Ja, wir haben tatsächlich, das funktioniert schon ganz gut, aber auch unabhängig jetzt von dieser Personalie, auch mit ETSA und EDPW, das funktioniert alles sehr gut. Mhm. Aber es gibt jetzt natürlich kleinere Häuser, die vielleicht nur halb so viele Mitarbeitende haben, weil es eben auch ein deutlich kleineres Land ist, weil es auch deutlich weniger Einwohner gibt und so weiter, die dann natürlich genauso stark belastet sind mit dem Vorsitz. Und ja, das ist vielleicht auch nicht durchgängig fair. Mhm.
Okay, jetzt, ich kenne das, auf europäischer Ebene bekommt man das ja manchmal so mit. Also da ist es ja auch so, ein Land ist jetzt Vorsitzender der EU für 6 Monate dort in der Normalfall. Ja. Und dann merkt man, naja, jetzt kommt das eine Land, das hat bestimmte Themen auf der Agenda, die wollen sie auch in diesen 6 Monaten vorantreiben. Und wenn das andere Land kommt, dann haben die vielleicht andere Themen auf der Agenda, die sie gerne vorantreiben wollen. Ist das bei der DSK auch so? Hast du ein Thema oder mehrere Themen, von denen du sagst, die möchte ich gerne in den 12 Monaten vorantreiben, weil danach kommt wieder ein kleines Bundesland, die haben eh nicht die Manpower dazu?
Ja, also tatsächlich gibt es natürlich schon so Schwerpunkte, die man setzen kann, die auch in der Vergangenheit zum Beispiel gesetzt wurden. Berlin zum Beispiel im letzten Jahr, da war es Anonymisierung und Pseudonymisierung, vor allem Anonymisierung, ganz, ganz wichtiges Thema, wo man jetzt im ETSA, ich hoffe mal jetzt im Sommer, tatsächlich ein großes Papier erwarten darf. Hm. In Baden-Württemberg ist es so, traditionell ist jetzt auch ja mein Haus im Bereich tatsächlich der KI natürlich sehr, sehr tätig, nicht nur mit unserem Diskussionspapier, schon auch im Arbeitskreis. Für den Arbeitskreisen müssen wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen was erklären. Ja. Im Arbeitskreis KI zusammen mit Rheinland-Pfalz haben wir ja da den Vorsitz. Und das sind schon Themen, die meines Erachtens nach, aber auch unabhängig jetzt von einem eigenen Interessen, ganz einfach sehr wichtig sind, ne? KI und Datenschutz. Bereich Gesundheit spielt sicherlich auch eine ganz große Rolle. Da tut sich viel. Ich habe natürlich beim Europäischen Datenschutztag, wo dann traditionell im Januar dann der Vorsitz auch wechselt, aber nicht einen einzelnen Schwerpunkt ausgemacht, also ein einzelnes Thema, und gesagt, so, das ist jetzt das Schwerpunktthema Vorsitz 2026, sondern so ein bisschen mehr auf der Metaebene. Ich glaube, es geht darum, erstens den Datenschutz in die Zukunft zu bringen, den Datenschutz in der digital- und datenpolitischen Debatte jetzt momentan gut zu begleiten. Also es ist mehr Meta und strategisch, also gerade weil sich momentan so viel tut, in diversen Omnibussen, Digital Fitness Check. Also es geht auch um Kohärenz im Digitalrecht. Das ist so der Schwerpunkt, den ich momentan sehe, aber nicht ein einzelnes, isoliertes Thema.
Wollte gerade sagen, manchmal werden die Themen ja auch von außen an einen herangetragen. Ne? Am Thema KI kommst du ja nun nicht wirklich vorbei. Nee. Da gibt es doch sowas Kleines wie den Data Act, den man ja auch noch beachten muss. Das spielt ja alles irgendwie zusammen. Und irgendwer in der EU ist mal auf die schlaue Idee gekommen, wir könnten das, was wir so alles mal in Einzelgesetze gegossen haben, jetzt ja mal versuchen zu vereinheitlichen oder besser aufeinander abzustimmen. Hätte man natürlich vorher machen können, aber gut, was rede ich, was weiß ich schon. Ihr seid dann natürlich auch sehr stark jetzt wahrscheinlich involviert in diesen diversen Omnibussen, die es da in der EU gibt.
Genau. Vielleicht
in welcher Form? Also,
genau. Vielleicht auch noch da ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Wie funktioniert eigentlich DSK? Also, was die DSK wirklich kann, weil sie es über Jahre lernen musste, ist kooperieren und koordinieren. Also, wir müssen ja einmal zwischen uns, den unmittelbar jetzt in Deutschland zuständigen Aufsichtsbehörden, ganz viel koordinieren. Aber wir müssen auch nach Europa ganz viel koordinieren und wiederum nach Europa im Europäischen Datenschutzausschuss. Im Europäischen Datenschutzausschuss wiederum können wir natürlich auch nicht mit 18 Stimmen sprechen, sondern mit einer, nämlich der Stimme für Deutschland. Das heißt also, auch da müssen wir ja vorher wieder abstimmen, welche Position haben wir denn zu einer bestimmten Frage, wie positionieren wir uns denn eigentlich im ETSA, ne, im Plenum? Dann muss man auch wiederum wissen, und das, auch das ist alles im Verborgenen, die DSK arbeitet zusammen, auch die einzelnen Behörden, auf der Fachebene, die ist genauso verdrahtet wie die Leitungsebene, die treffen sich in Arbeitskreisen zu verschiedenen Themen. Das ist ein AKKI, den habe ich vorhin schon angesprochen, aber auch ganz traditionelle, ein AK Wirtschaft zum Beispiel oder ein AK Organisation. Es gibt einen AK Videoüberwachung. Und da sitzen also aus allen Bundesländern die Fachebene, also die Spezialisten, die Videoüberwachung machen, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen, die sitzen zusammen und bereiten die Papiere oder Positionen auch Richtung Brüssel vor auf der Fachebene, stimmen das auch ab und dann geht's nochmal auf die Leitungsebene. Ja, und genauso diese Abstimmungsmechanismen gibt's genauso im ETSA. Im ETSA gibt's dann auch zwischen, also auf der europäischen Ebene gibt's Subgroups, das sind dann sozusagen die Arbeitskreise, auch wieder mit Fachvertretern. Und da sitzt dann zum Beispiel auch jemand aus Baden-Württemberg in einer Subgroup, die zum Beispiel zu Enforcement tagt auf europäischer Ebene. Und die stimmen auch wiederum Positionen ab. Das heißt also, es ist passiert unheimlich viel Kooperation im Maschinenraum, was man dann aber oft der Presse gar nicht entnimmt, was so ein bisschen schade ist, weil die Leute echt gute Arbeit machen in den Arbeitskreisen und den Subgroups.
Ja, das ist so ähnlich wie im Profifußball. Du siehst immer nur samstags, wie die Jungs spielen. Du siehst aber nie, wie hart die trainieren, um da hinzukommen und so spielen zu können. Da bei euch ist das vermutlich ähnlich, ne? Wie viel Arbeit da wirklich unter dem Maschinenraum bewerkstelligt wird. Das ist ja, ihr müsst ja nebenbei auch noch euch um eure zuständigen Unternehmen und Behörden kümmern, die vielleicht beraten, um Beschwerden kümmern. Auch da hat sie mir, glaube ich, mal gesagt, dass die Anzahl der Beschwerden inzwischen sprunghaft angestiegen ist. Ne, das sind ja alles Sachen, die kommen ja, das ist ja eure Hauptaufgabe eigentlich dann als Landesdatenschutzbeauftragte und dann seid ihr noch in diesen ganzen Gremien und müsst da auch noch mit koordinieren und machen.
Genau, die Arbeit geht nicht weg. Ne? Also wir haben jetzt auch gerade unseren Tätigkeitsbericht vorgestellt und wir haben bei den Beschwerdeeingängen 90% plus.
Boah. So.
Wahnsinn. Woran liegt das?
Auch.
Ja, genau. Woran liegt das? Unter anderem natürlich, es sind zum Teil KI-assistierte Beschwerden und es sind aber auch Beschwerden wegen KI. Also weil Leute sagen, da ist ein Chatbot, der hat da so komisches Zeug gemacht bei dem Unternehmen. Keine Ahnung, was das Ding macht. Das treibt die Beschwerdezahlen nach oben.
Okay. Nochmal zurück jetzt vom Landesrechtlichen hin zu DSK. Der Vorsitzende der DSK, also du, bist du dann auch gleichzeitig der Abgesandte Deutschlands im ETSA oder wie läuft das dann?
Genau, das ist abgekoppelt. Also ich bin grundsätzlich, wenn es jetzt eine Anfrage eines Ministeriums in Deutschland zum Beispiel gibt, zu bestimmten Fragen, dann geht das an den Vorsitz, also an mich. Im ETSA ist es insoweit anders und verstetigt, als es da ständige Vertreter gibt. Und das ist momentan so geregelt, dass einmal die BFDI dort ist und dann gibt es einen zweiten Sitz, der sozusagen die Bundesländer abbildet. Und das ist Thomas Petri aus Bayern, der da für uns sozusagen immer im ETSA wirkt, zusammen mit der BFDI. Und jetzt kann es tatsächlich auch mal passieren, dass Worst Case wäre BFDI und der zweite sind sich nicht einig. Das wäre jetzt auch eine denkbare Konstellation. Auch da sagt das BDSG, hat eine Lösung. Da gibt es ein spezielles Verfahren. Da muss ein Standpunkt eingeholt werden. Das heißt, dann wird gefragt bei allen Ländern, wie sieht's aus? Sollen wir für Option 1 oder für Option 2 votieren auf der europäischen Ebene? Und dann wird das wieder abgestimmt unter uns. Mhm. Genau. Okay. Zum Teil eben auch mit ganz kurzen Fristen. Da hat man dann 2 Tage, 3 Tage Zeit.
Ja, okay, gut. Also wir sehen und hören schon, dir wird nicht langweilig. Jetzt gibt es ja zumindest auf Bundesebene die ein oder andere Diskussion, ach, das mit dem Datenschutz, das müssen wir vereinheitlichen, das ist alles viel zu bürokratisch und die Landesdatenschützer, die sprechen ja nie mit einer Stimme. Lass das doch alles durch den Bundesdatenschutzbeauftragten ersetzen.
Ja, das ist eine Debatte, die wir ja schon...
Ist nicht neu, aber jetzt ist sie nochmal aufgeflammt.
Genau, die ist jetzt nochmal aufgeflammt. Da ist es momentan ein ganz klein bisschen, für meinen Eindruck jedenfalls, deswegen ein bisschen ruhiger geworden, weil man wahrscheinlich jetzt erstmal nach Brüssel guckt und erstmal guckt, okay, was kriegen wir denn jetzt eigentlich alles hier mit den diversen digitalen Omnibussen? Und dann kümmern wir uns wieder drum. Wenn man sich diese Modernisierungsagenda anguckt, dann stehen da ja auch konkrete Daten drin. Von daher, glaube ich, werden wir die Debatte im Herbst dieses Jahres wahrscheinlich noch einmal führen. Und dann muss man sich das ganz genau angucken. Mhm. Und man muss sich vor allem auch angucken, was verspricht man sich davon und worüber genau sprechen wir. Mhm. Also Außengrenze, auch das hören wir die Tage. Es gab Zeiten, da hätte man das gar nicht hinterfragt, weil man gesagt hätte, geht ja rechtlich gar nicht. Also da ist ja alles dabei von totaler Abschaffung, also komplett weg. Also die Zuständigkeit auch im öffentlichen Bereich, frage ich mich mal, wie man das verfassungsrechtlich machen will. Also auch wegstreichen, also so etwas hört man manchmal auch. Gut, politisch vertretbar sind, ist vieles. Ob das dann verfassungsrechtlich auch geht, ist mal eine andere Frage. Wenn es ein bisschen, ich sag mal, realistischer, da kann man sich ja dann fragen, gut, gibt es Bündelungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo es vielleicht auch Sinn macht. Und dann gibt es wiederum diejenigen, die sagen, oh, wir machen da so eine große Lösung, ziehen die ganze Wirtschaft rüber zur BFDI. Andere sagen, das ist aber vielleicht keine so gute Idee. Oder da setzt ja auch immer so ein bisschen an, was verspricht man sich denn davon? Also wenn wir uns jetzt die Situation angucken, wie viele Beschwerden haben wir in Deutschland? Wo laufen die auf? Bei den Landesdatenschützern in aller Regel. Natürlich gibt es auch Beschwerden bei der BFDI. Und wenn man die jetzt sozusagen bündelt, kriegt man das mit dem Personal, das jetzt besteht, so hin? Oder müsste nicht dann diese Stelle BFDI stark aufwachsen? Mhm. Und wenn sie das müsste, wer bezahlt das eigentlich? Also es ist ja nicht so, wie man sich vielleicht jetzt ganz naiv vorstellen könnte, dass man dann sagt, naja, die Stellen von den Ländern, die ziehen wir einfach rüber. Das geht ja nicht. Jedenfalls in unserem Rechtssystem geht das so ohne weiteres nicht. Von daher muss man sich das angucken. Ne? Also klar ist, Aufsicht muss funktionieren. Und das, wenn es da kleinerer Reformen bedarf, ne, man kann ja auch darüber nachdenken, was die Länder vorgeschlagen haben, mehr EFA, also einer für alle. Ne? Also wenn jetzt jemand in Hamburg ein bestimmtes KI-Modell geprüft hat, dann können die anderen das ja möglicherweise auch einfach akzeptieren. Ne? Und man muss das jetzt nicht mehrfach prüfen. Ich glaube, in diese Richtung muss man denken. Sage ich jetzt explizit, aber nicht als DSK-Vorsitzender, sondern da habe ich mal ganz kurz so ein bisschen die Hüte getauscht. Wie gesagt, als DSK-Vorsitzender, die sind alle in der DSK und da nehme ich einfach nur zur Kenntnis, dass es diese Debatte gibt.
Ja. Okay, ja,
also
denke, da muss noch, könnte man zumindest mal überlegen, ob da noch so ein bisschen was passiert, ne? Also wo es da Simplifizierungen gibt und wie ihr als Einzelbehörden auch in der Lage seid, mit dem immer mehr an Beschwerden umzugehen. Weil was man, glaube ich, also man kann natürlich irgendwie die Gesetzgebung ändern, dass es nicht mehr so viele Beschwerdefälle gibt, aber den Bürger jetzt zu bitten, bitte beschwert euch nicht so häufig, das ist ja irgendwie nicht Sinn des ganzen Gesetzgebungssystems.
Ne? Nee, und es ist ja auch das gute Recht, ne? Genau. Dafür sind wir ja auch da. Ne? Und selbst wenn auch, ne, jetzt kann man natürlich drüber wettern, KI-assistierte Beschwerden, aber da benutzt jemand ein Werkzeug und das ist erstmal auch okay. Das heißt also, wir müssen einfach gucken, dass wir damit umgehen können.
Man könnte ja auch argumentieren, eine Beschwerde muss ja keinen Artikel zitieren. Der kann ja auch einfach nur sagen, ich beschwere mich, weil, und formuliert das irgendwie in mehr oder mehr schlechten Deutsch, im Zweifelsfall sogar mit einem handschriftlichen Brief.
Das ist ja legitim. Auch das ist möglich. Auch das ist möglich, natürlich.
Und jetzt lässt er sich von der KI helfen, vielleicht ist das ja sogar besser.
Ich wollte gerade sagen, manchmal führt es ja vielleicht wirklich zu einer Verbesserung, weil die KI sagt, okay, Artikel 15 oder was auch immer, DSGVO, ich gucke mal im Gesetz nach und formuliere das so ein bisschen und das ist dann zielgerichteter, die Beschwerde, als wenn das sehr allgemein formuliert ist und ihr 20 Mal nachfragen müsst. Ne? Also es kann ja theoretisch auch zu einer Besserung führen.
Es ist wie so oft, ne? Technik geht in die eine Richtung und in die andere Richtung. Theoretisch kann hier ein System eine gewisse Ordnung reinbringen und helfen. Und genauso eine Halluzination einbauen und ein Urteil erfinden, das uns viel Arbeit macht, um erstmal festzustellen, dass es einfach halluziniert ist. Ne? Also es geht in beide Richtungen tatsächlich.
Klar. Und dem Bürger zu sagen, dass das Urteil, was er gerade zitiert hat, gar nicht existiert. Ne?
Ja, was ein bisschen auch ein Problem ist, man gewinnt manchmal auch den Eindruck, dass ein LLM-System dann sagt, ja, pass auf, erstens sage ich dir, wo du dich beschweren kannst, finde ich erstmal gut, ne? Dann schreibst du dem Keber. In Baden-Württemberg, Adresse weiß ich, ich formuliere dir das auch. Aber wenn dann das System zum Beispiel verspricht, wenn ein Datenschutzverstoß bejaht wird, dann kriegst du auch Schadensersatz. Okay. Auch das passiert nämlich, da werden Versprechungen gemacht und dann sagen die Leute, ja, das System hat mir aber gesagt, ich kriege jetzt Schmerzensgeld und dann sage ich, nee, das ist aber Zivilrecht, da kann ich dir nicht zugestehen, sorry.
Und wenn schon gar nicht von uns, ne?
So ist das. Das heißt, das kann...
Ja, aber das stand ja im Internet, das muss ja stimmen.
So ist es, ja.
Ja, aber das, was man, glaube ich, beobachten kann, allein an diesem sprunghaften Anstieg der Beschwerden, ist, dass die Möglichkeit, das Ganze jetzt mit von ChatGPT zu machen zu lassen, ist einfach, dass die ganze Hemmschwelle ist deutlich gesunken, wahrscheinlich zu sagen, ich beschwere mich. Ne? Weil früher musste man in der Tat gucken, wo schreibe ich denn hin, wie formuliere ich das, was muss ich machen? Und jetzt sagt man einfach, ChatGPT, hilf mir, mach. Ne? Und dann hat man nach 2 Minuten hat man das fertige Schreiben, dann kann man abschicken sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist, also ich mache jetzt auch keine Ursachenforschung, warum es so auf dem ansteigenden Ast ist, aber mal böse formuliert, sowas spricht sich auch einfach rum. Ne?
Ja, klar.
Also vor 8 Jahren, als die DSGVO quasi in Kraft oder ihre Wirkung entfaltet hat, da war das für alle irgendwie noch und jetzt spricht sich langsam rum, dass man damit auch ganz schön rumquengeln kann und den Nachbarn in den Wahnsinn treiben kann und so weiter und so fort, was manchmal berechtigt ist, wenn der einfach eine Videokamera in meinen Garten richtet, manchmal aber natürlich auch grober Unfug ist.
Das ist natürlich ein bisschen Segen und Fluch zugleich, ne? Die Beschwerdemöglichkeiten hatten wir ja vorher auch schon, ne? Genauso wie das Auskunftsrecht, nur durch die DSGVO ist, glaube ich, der Datenschutz nochmal in alle Köpfe deutlich stärker gekommen, was dann auf der einen Seite gut ist, weil die Unternehmen sich mehr drum kümmern, weil sie sich drum kümmern müssen. Auf der anderen Seite ist es halt auch für die Bürger mehr so, ich kann mich jetzt beschweren, ich kann jetzt Auskunft verlangen, etc. Das hat natürlich alles so seine zwei Seiten. Da du ja aber als Leitungsperson quasi sowohl auf Landesebene als auch jetzt den Vorsitz bei der DSK hast und quasi naturgemäß dann auch sehr tief drin bist in den Themen, können wir so munteres Themenhopping machen. Ich würde nochmal gerne zum digitalen Omnibus gucken, der uns ja alle so ein bisschen beschäftigt. Kannst du uns da so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen? Was können wir vielleicht erwarten und wann können wir es erwarten? Gibt es da schon irgendwas Belastbares, was man sagen kann? Geht ja viel durch die Presse.
Genau, aus datenschutzrechtlicher Perspektive, ich glaube, insgesamt reden wir ja von ungefähr 10 Omnibussen, ne? Also 10 größeren Updates. Ne? Und es sind 3 Busse. Einer ist eigentlich vielleicht nicht mehr ganz so relevant, aber der die wichtigen aus datenschutzrechtlicher Sicht sind einmal der digitale Omnibus mit unter anderem Änderungen in der DSGVO und dann der digitale Omnibus zu KI und Datenschutz in der KI-Verordnung an zwei Stellen, einmal bei den Reallaboren und dann bei der Bias Detection. Also das war mal der 10 Absatz 5 KI-Verordnung und der wird jetzt resystematisiert und wird vorgezogen. Das wird jetzt ein 4a und auch an dem hat man ein bisschen rumgeschraubt. So. Und diese zwei wesentlichen Omnibusse, die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten auf der großen Datenautobahn. Der AI digitale Omnibus ist schneller unterwegs. Warum? Weil es da auch um Fristen geht. Man will ja Stop the Clock machen und für Hochrisiko. Und den werden wir im Sommer kriegen. Also der wird sozusagen noch einfahren in den Bahnhof.
Mit der Fristverlängerung um ein Jahr, die angedacht war?
Genau. Das sieht so aus, als würden die das schaffen.
Okay.
Meinte zumindest jetzt letzten Freitag noch Kai Senner. Und dann der vielleicht für die Datenschützenden interessantere digitale Omnibus mit unter anderem Änderungen in der DSGVO, da ist es nicht ganz so klar, ob wir den ja Mitte, Ende dieses Jahres noch kriegen. Und das Lustige daran ist, oder ja, was heißt lustig, ist es eigentlich nicht, so ein bisschen, das bedingt sich ja auch so ein bisschen. Jetzt gehen wir schon ein bisschen mehr in die Details. Bei den DSGVO-Änderungen, da geht es ja zum Beispiel um die Aufnahme zweier Vorschriften rund um Betrieb und Training von KI. Also 88c und bei dem Artikel 9 Daten wird so eine kleine Öffnung gemacht unter bestimmten Voraussetzungen, Schutzmechanismen und so weiter, wird eingezogen. Das ist aber nicht ohne Bezug zur Bias Detection, den wir im anderen Omnibus haben. Und wenn jetzt der eine kommt, also schneller fertig ist, je nachdem, also da muss man mal gucken, wie das eigentlich zusammenhängt. Ja? Aber der digitale Omnibus mit 88c und Artikel 9.2k, ja, hoffen wir mal, dass das was wird. Ja gut, will ich das eigentlich so sagen? Da sind ja aus datenschutzrechtlicher Sicht schon ein paar Sachen drin, wo wir ein bisschen Bauchschmerzen haben. Es gibt dazu, auch das haben wir abgestimmt, es gibt ja eine ETSA Position dazu, also ETSA und Europäischer Datenschutzbeauftragter in einer gemeinsamen Stellungnahme. Und da wiederum wurden auch gefragt, also das ist alles eingeflossen wieder durch diese Mechanismen, Abstimmungsmechanismen. Und da gibt es zumindest bei den Datenschützenden schon ein großes Fragezeichen, ob bei der angeblichen Vereinfachung des Begriffs der personenbezogenen Daten, wo ja die Kommission behauptet, naja, wir haben da im Prinzip das SRB-Urteil ja legislativ übersetzt, ist in der Formulierung so nicht ganz richtig. Das geht schon weiter als die ausdifferenzierte EuGH-Rechtsprechung. Und das heißt, das koppelt man dann ja ab. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ohnehin schwierig genug, aber auf der anderen Seite, nach momentanem Stand kann man zumindest sagen, okay, wir haben da ganz viel Rechtsprechung zu, EuGH seit Breyer, und dann guckt man sich die ganzen Urteile an, dann ist man zumindest ein bisschen schlauer, wenn man jetzt sagt, nee, wir definieren um und schneidet die Rechtsprechung ab und es muss wieder neue geben, bin ich nicht sicher, ob man damit wirklich was gewinnt.
Nee. Hilft nicht wirklich.
Und dann die Bestimmungen zu KI, ja gut, das gilt im Prinzip ja jetzt schon. Also das hat der ETSA in seiner Opinion ja Ende 24 schon gesagt. Auf 6.1f kann man sich berufen. Das haben wir in unserem Diskussionspapier ja 2023 schon gesagt in Baden-Württemberg. Also das ist ja jetzt nichts total Neues.
Ja, aber es soll ja auch, wenn ich da richtig auf dem Stand bin, angedacht sein, diese Erleichterungen in Anführungsstrichen für kleinere Unternehmen, was Verarbeitungsverzeichnis etc. angeht, ist das auch noch?
Das ist ein anderer Omnibus, genau. Das ist der Omnibus, der ist, soweit ich weiß, der müsste jetzt tatsächlich gucken, aber der ist entweder schon ganz durch oder das ist, genau.
Okay, also dann geht es doch oder dann könnte es doch relativ schnell gehen, dass wir in diesem Jahr noch die eine oder andere Änderung bekommen, sei es im Sommer oder im Herbst oder im Winter, aber das scheint ja so ein bisschen auf der Zielgerade zu sein mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten. Genau, diese kleinen Änderungen. Ja, man kann natürlich jetzt immer sagen, ja, wenn ihr da jetzt KI-Regeln macht, so klein ist die Änderung ja gar nicht. Weil man sich einfach klar macht, diese Omnibusse ja eigentlich nur so für Schreibfehler und ähnliches, also ist schon ein bisschen mehr als Schreibfehler.
Mhm. Übersetzungsfehler, ja.
Genau, Schreib- und Übersetzungsfehler, die es ja immer gibt. Aber ja, also man wird dann, und das macht die Kommission ja aber auch, schon überlegen müssen, brauchen wir nicht noch einen etwas größeren Wurf als jetzt diese kleinen Pflaster. Und da gibt es ja diesen Digital Fitness Check. Auch da sind wir beteiligt. Auch da gibt es eine Stellungnahme der DSK, die wir auch veröffentlicht haben. Findet man auch auf der Webseite. Wenn man also ein bisschen größere Würfe macht, woran sollte man denken? Auch da haben wir eine DSK-Position. Also bei den Rechten der Kindern könnte man noch einiges ausbuchstabieren. Und bei der KI müsste man auch Betroffenenrechte mal noch ein bisschen ordentlicher formulieren. Also nicht nur eine Rechtsgrundlage. Dann müsste man sich auch überlegen, wenn man da jetzt was reinschreibt und das gilt nur für die Wirtschaft, die trainieren darf, wie ist es denn eigentlich, wenn öffentliche Stellen auch trainieren wollen? Klar kann man dann sagen, ja, Öffnungsklausel oder ähnliches, macht dann jedes Land, wie es das möchte. Ist das gut, wenn das nicht harmonisiert ist? Mhm. Also da sind schon noch einige etwas dickere Bretter zu bohren. Ja.
Ja, noch viel zu diskutieren. Euch wird nicht langweilig, das sehe ich auch so. Aber mit so ein bisschen Blick auf die Uhr will ich mal noch quasi so eine Sache so in den Raum stellen oder das so dir quasi mal so ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, ein Plädoyer zu halten für unsere Struktur, dass wir nämlich in Deutschland so viele Aufsichtsbehörden haben. Weil wer sich so ein bisschen in der Datenschutzbubble umhört, der hört nicht selten, das ist total nervig mit den unterschiedlichen Bundesländern. Und wenn ich in dem einen Bundesland was mache, dann kriege ich in dem anderen Bundesland eine ganz andere Aussage. Dein Plädoyer dafür, dass das gut ist, dass wir hier unterschiedliche Aufsichtsbehörden haben. Deine Chance.
Ja, also das Erste ist ja immer so ein bisschen die Frage Empirie und stimmt's wirklich? Also sind die unterschiedlichen Ansichten wirklich so unterschiedlich? Und welche Use Cases betrifft das denn? Mhm. Also wenn man da so ein bisschen mal den Mythencheck macht, also ich höre das auch immer und frage dann auch immer, ja, welcher konkreter Fall ist denn das jetzt? Mhm. Wo sozusagen Niedersachsen meilenweit von dem entfernt ist, was Baden-Württemberg berät. Da, wenn ich dann konkret frage, kommt gar nicht mehr so viel. Mhm. Manches kommt noch, ja, und dann muss man sich immer die Frage stellen, ist das jetzt wirklich systemwidrig? Wenn es an einem Punkt, was man sich auch klar machen muss. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja, wenn man mal den Bereich Gesundheit nimmt und jetzt könnte man sagen, ach, das ist ja total verrückt. Der Keber ist jetzt bei einem bestimmten datenschutzrechtlichen Problem im Bereich der Gesundheit ganz anders gestrickt als der Kollege in Mecklenburg-Vorpommern. Dann könnte es auch daran liegen, dass das Landeskrankenhausgesetz in Mecklenburg-Vorpommern und das in Baden-Württemberg grundverschieden sind. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist ja nicht immer die Schuld der Exekutive, sondern manchmal ist es, klar, dann heißt es immer, ja, die DSGVO ist überall gleich. Ja, aber die DSGVO hat ja auch Öffnungsklauseln. Und von diesen Öffnungsklauseln wenig, ja. Und nicht wenig. Mhm. Und diese Öffnungsklauseln haben verschiedene Länder unterschiedlich, sowohl Mitgliedstaaten auf EU-Ebene als auch, wenn wir im Landesrecht sind, auf landesrechtlicher Ebene unterschiedlich genutzt. Und da hat auch die DSK schon häufig gesagt, Leute, das ist nicht immer sachgerecht. Setzt euch doch auch auf gesetzgeberischer Seite als Landesgesetzgeber mal zusammen und überlegt, ich will jetzt nicht sagen, dass wir überall ein Musterlandeskrankenhausgesetz brauchen, das müsste ja auch einer machen, aber ein bisschen mehr Abstimmung wäre an der Stelle ja nur auch gut. Ne? Und so kommen manche dieser Dinge zustande, durch völlig verschiedenes Landesrecht. Ja, auch das Polizeirecht ist natürlich in Hessen anders als in Baden-Württemberg.
Ich wollte gerade sagen. Mhm.
Klar. Ja, viele, Bildung. Da ist ja auch einer der Kritikpunkte an der DSGVO, dass sie eigentlich eine Verordnung light ist wegen dieser ganzen Öffnungsklauseln oder manche sagen sogar eine Richtlinie im Kleid einer Verordnung, weil das ja doch an sehr vielen Stellen wirklich viel Freiraum lässt. Ob das dann immer so toll umgesetzt wird, Stichwort § 26 BDSG und so weiter vom jeweiligen nationalen Gesetzgeber, das ist doch die andere Frage. Aber man von dieser Vollharmonisierung, die es ja bringen sollte, ist man dadurch natürlich ein Stück weit weg.
Genau, das ist der Fall. Ja, aber das ist dann am Ende des Tages kein Problem der Aufsicht.
Nein.
Also die kann an der Stelle einfach nichts dafür.
Ja, ja, das, genau, das ist gesetzlich.
Einen Schuldigen muss man halt benennen und das ist natürlich
dann... Ja, ich bin das ja gewohnt, genau. Der Datenschutz ist immer schuld an allem, verhindert Innovation, bremst alles. Aber ich glaube, wenn man es richtig macht mit dem Datenschutz, dann bringt das sogar Innovation. Man muss es halt nur richtig machen.
Ne? Ja, ja, das
denke
ich auch.
In der Tat, dieser Meinung bin ich ja auch.
Gut. Also ich hätte noch zig Fragen, aber wir laufen quasi zeitlich so ein bisschen aus dem Ruder. Ansonsten, vielleicht können wir es ja so machen, vielleicht sprechen wir uns einfach nochmal, wenn deine Zeit DSK-Vorsitz rum ist, also irgendwann Anfang nächsten Jahres und du dann komplett mal Resümee ziehen kannst.
Was hat's gebracht?
Ja, genau, und wie froh bin ich, dass ich den Vorsitz jetzt los bin und so weiter. Und weil allein vom organisatorischen Aufwand stelle ich mir das wirklich schwer vor. Also das dann noch.
Das ist es, also ganz, ganz viele Jourfixe, genau, alles vorbereiten, nachbereiten, wieder schauen, welche To-Dos sind zu machen, wo müssen Schreiben raus und so weiter.
Ja. Und das ist ja nicht nur, dass du dir dann eine Stunde Zeit nehmen musst, um dann da den Videocall zu machen, du musst ja auch noch vorbereiten, weil du ja ein Thema sein musst.
Genau. So ist es. Sagen. Das ist die eigentliche Arbeit. Genau.
Hast du gerade schon meistens die am wenigsten arbeitsträchtige. Das kennen wir ja alle so ein bisschen.
Gut. Wo stellt man den Antrag auf Tageszeitverlängerung?
Ja, das genau. Den hätte ich gerne. Ja. Aber tatsächlich, da komme ich gerne wieder im Januar. Wann ist es? 27 oder?
Ja. Moment, 27? Weiß schon nicht mehr, welches Jahr es ist.
Nee, natürlich 2027, aber ich gucke gerade, wann der Europäische Datenschutztag. Da wird ja traditionell immer, ne?
Gewechselt.
Die Glocke übergeben. Die kann ich euch auch mal zeigen. Das können jetzt die Zuhörenden natürlich nicht sehen, aber diese Glocke für die Sitzungsleitung.
Oh, man hört es tatsächlich.
Man Flash hört man es, ja?
Ja.
Da sind dann auch die Jahre eingraviert. Aha. Ja, also 2024 Bremen, Schleswig-Holstein. Da waren es 2, weil die Amtsleitung in Bremen eine andere Position angetreten hat. Da ist dann Schleswig-Holstein und Hessen sind dann eingesprungen, 2025 Berlin und 2026 ist jetzt hier schon eingraviert, Baden-Württemberg und 2027, da wird dann Bayern stehen.
Ja. Okay, also das ist wie die Meisterschale
mit der Glocke.
Die gibst du dann weiter quasi. Ah ja, okay.
Genau so ist das.
Ah. Gut. Ja, danke dir vielmals für deine wertvolle Zeit. Umso wertvoller ist es oder umso dankbarer sind wir, dass du dir heute diese knappe Stunde für uns Zeit genommen hast. Wir danken dir dafür und vielen Dank aber natürlich auch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn ihr Sternchen vergebt, wenn ihr Daumen nach oben vergebt, würden wir uns riesig freuen. Falls ihr Fragen an den Tobias habt, falls ihr Fragen an das komplette Thema habt, dann seid doch so nett, schreibt sie einfach da drunter. In irgendeiner Form kriegen wir das schon miteinander und untereinander ausgetauscht. Und dann verbleiben wir einfach mit den allerbesten Grüßen und sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.
Tschüss.